Einen anderen forderte Jesus auf, folge mir. Aber der sagte, Herr, erlaube mir, zuerst noch mal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir zuerst, von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus antwortete, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes.
Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben gerade in dem Lied gesungen, dass selbst wenn alles fällt, wüssten wir, dass wir in Gottes Liebe geborgen sind. Und das hört sich so ein bisschen an wie der Sonderfall, dass, wenn es schwierig wird, wir irgendwie die Sicherheit haben, aber irgendwie ist das doch der Normalfall in unserem Leben. Irgendwie ist das Leben doch eine Aneinanderreihung von Problemen. Und wenn ein Problem gelöst ist, dann stehen da schon drei wieder Schlange, die uns beschäftigen. Und so brauchen wir doch immer wieder die Begegnung mit Jesus. Und wir wollen doch irgendwie dazugehören. Und dann haben wir diesen komischen Text hier, wo Leute genau das wollen, zu Jesus zu gehören und ihm folgen, und er schickt sie weg. Drei Leute, die kommen und er schickt sie weg. Das ist scheiß Marketing, was er da betreibt. Wenn du Nachfolger haben willst, dann kannst du keine Leute wegschicken, dann musst du sie kommen lassen und dich um die kümmern. Und stattdessen scheint Jesus auszuwählen, wer zu ihm gehören darf und wer nicht. Und es klingt fast so, als müsste man als Christ so einen gewissen Lebensstil haben, so asketisch leben, auf alles verzichten. Als Christ darfst du nicht berühmt sein, als Christ darfst du nicht wichtig sein, als Christ darfst du nicht reich sein. Ist es das, was Jesus hier sagen möchte? Lehne alles andere ab und dann darfst du zu mir gehören. Das wollen wir heute Morgen herausfinden. Ich bete. Vater, danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du uns einlädst, dir zu begegnen. Du warst schon hier, als wir den Raum betreten haben. Und du hast uns willkommen geheißen. Und du kennst jeden, der heute hier ist. Und ich bitte dich, dass du wirklich zu uns sprichst, dass wir offen werden für dein Reden. Dass du unsere Herzen berührst. Amen. Es gibt drei potenzielle Nachfolger hier. Und ich glaube, man kann die in zwei Gruppen teilen. Tim Keller hat das mal gesagt. Das eine sind die Idealisten. Das sind die Typen, die müssen verstehen, was die Härte der Nachfolge eigentlich ist. Und das zweite sind die Realisten. Und die müssen verstehen, wie großartig Nachfolge eigentlich ist. Der erste Typ, der Idealist, der verstehen muss, wie hart Nachfolge eigentlich ist. Da kommt dieser Typ zu Jesus und er kommt von selbst. Der wird nicht aufgefordert, der kommt und sagt, ich will dir nachfolgen. Der ist voll motiviert. Der ist voller Euphorie, der ist voller Begeisterung. Und wenn wir die Parallelstelle lesen in Matthäus, dann steht da, der war Schriftgelehrter. Das war einer von den schlauen Typis. Das war einer von denen, die sich Gedanken gemacht haben. Das war ein Intellektueller. Und der war beeindruckt von dem, was Jesus ihm so erzählt hat. Der war beeindruckt von dem Denken, vielleicht von der Art und Weise, wie Jesus provoziert hat. Vielleicht hat ihm gefallen, wie er mit dem Thema Sabbat umgegangen ist. Vielleicht hat ihm gefallen, wie er mit dem Thema Versöhnung umgegangen ist. Oder Nächstenliebe. Vielleicht hat ihm aber auch einfach nur gefallen, wie er die alten Typen, die so seine Lehrer waren, einfach mal herausgefordert hat, was Neues zu tun. Vielleicht war er beeindruckt von der Rhetorik. Jedenfalls kommt er und ist voller Motivation und will ihm folgen. Und das macht so einen Idealisten aus. Idealisten haben eine Idee verstanden, und die wollen, dass die umgesetzt wird, dass die Realität wird. Und die sind bereit, alles andere dem hinten anzustellen. Auch wenn es persönlich schwierig wird, wenn man ausgelacht wird oder nicht verstanden wird. Das sind die Leute, die sich auf der Straße festkleben für Dinge, die ihnen wichtig sind. So einer kommt hier zu Jesus. Er identifiziert sich mit den Werten und er will Teil dieser Bewegung sein. Und ein Idealist sagt, wenn du das Richtige tust, dann funktioniert das schon. Wenn wir die Lehre richtig anwenden, wenn wir hart arbeiten, Wenn wir einen smarten Ansatz haben, dann funktioniert das alles. Und in ihm wird so ein bisschen dieses Heroische angesprochen. Da ist einer, der will die Welt umkrempeln. Der hat gesehen, wie Jesus im Tempel war und die Leute da rausgeschmissen hat. Und wie er die Leute rhetorisch an ihre Grenzen gebracht hat und zum Nachdenken gebracht hat. Und das hat was in ihm bewirkt. Da ist jemand, der hat Energie, der hat Autorität, der verändert was. Und er möchte Teil dessen sein. Und dann kommt Jesus und antwortet ihm. Und was Jesus ihm eigentlich sagen will, ist, wenn du mir folgst, wenn du wirklich Teil meiner Bewegung sein willst, dann wird das Ganze vermutlich eine Enttäuschung für dich. Ich verkörpere das Reich Gottes. Ich bin der Sohn Gottes. Aber ich habe keinen Einfluss. Ich habe keine Macht. Ich habe keinen Reichtum. Ich habe noch nicht mal einen Ort, an dem ich lebe. Ich habe noch nicht mal ein Zuhause. Nichts von dem, was Menschen als Erfolg bezeichnen, findest du bei mir. Und der Hintergrund ist der, das Reich Gottes bricht an. Jesus hat das in die Welt gebracht, aber es ist eben noch nicht voll da. Da ist ein Konflikt in dieser Welt zwischen dem, was Jesus bringt, dem Reich Gottes, und dem, was die Mächte sind, die hier regieren. Die Leute Gottes haben Autorität, aber die Mächte des Teufels eben auch. Und es gibt Widerstand. Und die Ziele, die Jesus hat, die passen eben nicht zu dem, was in der Welt so abgeht. Und das ist das Problem mit den Idealisten, das ist die Gefahr. Irgendwann kommen sie an den Punkt und fragen sich so, Jesus, habe ich mich auf dich eingelassen? Warum habe ich dann so viele Probleme? Warum sind wir nicht die Helden, die hier durchmarschieren? Warum sind wir die kleine Gruppe, die hier sitzt? Wo ist der Erfolg? Jesus möchte, dass wir die Härte des Reiches Gottes verstehen, gemessen an den Werten dieser Welt, gemessen an den Maßstäben dieser Welt. Jesus hat nicht als Held die Welt gerettet, sondern er hing am Kreuz, alleine, offensichtlich ziemlich schwach und offensichtlich der Verlierer des Ganzen. Es gibt einen Konflikt in dieser Welt und die Werte dieser Welt passen nicht zu dem, was Jesus verkörpert. Das ist nicht das Heldenhafte, was er ist. Und er bringt nicht die Ideen, die wir gern hätten, wenn wir mit den Werten der Welt messen. Und das ist das, was Jesus diesem Mann sagt. Wenn du mir nachfolgen willst, dann passe ich nicht in das, was möglicherweise bei dir der Maßstab von Erfolg oder Misserfolg ist. Das ist der erste Mann. Die andere Gruppe der Männer sind die Realisten, die eher so verstehen, was die praktischen Möglichkeiten sind, was die Gegebenheiten sind. Und der erste von den beiden, der wird von Jesus aktiv aufgefordert. Jesus sagt ihm, folge mir nach. Und in Matthäus lesen wir, das ist einer, der war schon Teil dieser Gruppe, der Jünger, die mit Jesus unterwegs sind. Die sind ja durchs Land gezogen. Und Jesus hat die mitgenommen auf dem Weg nach Jerusalem und er war Teil dieser größeren Gruppe. Der kannte Jesus. Und Jesus sagt jetzt zu ihm, lass uns mal all in gehen. Bring alles. Mach ganz ernst mit mir. In letzter Konsequenz. Und dann sagt der junge Mann zu ihm, Herr, erlaub mir doch zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Und Jesus scheint was dagegen zu haben, dass wir Leute zu begraben, oder? Ich glaube nicht. Auch Jesus kannte das vierte Gebot, dass es wichtig ist, wie man mit seinen Eltern umgeht. Und es ist so, wenn der Vater wirklich schon gestorben wäre, dann wäre dieser junge Mann nicht mit Jesus unterwegs gewesen, dann wäre er zu Hause gewesen. Das war das jüdische Gesetz. Es gab nur zwei Ausnahmen von Menschen, die sich nicht um die Toten kümmern müssten. Das waren die hohen Priester und die Nazireer. Das waren so Jungs, die sich nicht rasiert haben und einen Schwur geleistet haben. Die waren ausgenommen. Alle anderen mussten dafür sorgen, dass ihre Eltern eine gute Zeit hatten, wenn sie auf dem Sterbebett lagen. Also der Vater war noch nicht tot und er lag auch nicht im Sterben. Sonst wäre der Mann nicht mit Jesus nach Jerusalem unterwegs gewesen. Es geht also um etwas anderes. Der Mann sagt im Prinzip, ich möchte dir gern folgen. Ich möchte auch gern mit allem komplett ernst machen. Ich möchte komplett bei dir dabei sein. Aber lass mich noch warten, bis mein Vater tot ist. Ich möchte ganz sicher sein, dass ich keine Diskussion mit ihm kriege, wenn ich das mache. Ich möchte ganz sicher sein, dass ich keinen Stress zu Hause kriege. Und bei dem dritten Mann ist es ähnlich. Bei dem ist es nicht der Vater, sondern die Familie. Ich gehe nach Hause und ich kläre das alles noch mit meiner Familie. Ich möchte es nochmal durchsprechen. Im Leben der beiden ist irgendwo eine Instanz, die ihnen sagt, was richtig und falsch ist. Und die sie über diese an erste Stelle stehen, bevor sie sagen, ich will dir komplett folgen. Und sie fürchten beide die Konsequenz und den Konflikt, in den sie geraten würden, wenn sie jetzt direkt ernst machen. Und vielleicht ist es bei uns nicht der Elternteil, mit dem wir das diskutieren müssen. Vielleicht ist es bei uns irgendeine Überzeugung, die nicht passt. Vielleicht ist es bei uns irgendwas, wo wir denken, das passt aber nicht zum Leben, das man so als Christ haben sollte. Einer der alten Kirchenväter, St. Augustin von Hippo, das war so ein Typ, der hat in seiner Jugend ein ziemlich wildes Leben gehabt. Und irgendwann hat er seinen Lebenswandel geändert und ist dann auch Priester, Geistlicher geworden und dann Kirchenvater geworden. Und in diesem Prozess, in dem er verändert wurde, das war ein bisschen schwierig für ihn, weil er den Eindruck hatte, ich muss hier Dinge meines Lebens loslassen, die passen nicht zu dem, wo ich eigentlich hin will. Und da hat er diesen Spruch geprägt, für den er auch ein bisschen berühmt geworden ist: Herr, mach mich rein, aber noch nicht jetzt. Ich weiß ja, dass da mehr ist, aber da gibt es noch Dinge, die will ich gern noch auskosten und ich will das nicht verpassen. Und im Prinzip ist das, was beide Männer sagen. Da gibt es einen zuerst, eine Priorität, die vor Jesus kommt. Was Jesus ihnen stattdessen anbietet, steht in Matthäus 6. Macht euch also keine Sorgen, fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allen anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch Gott das alles schenken. Und Jesus sagt dem ersten Mann, lasst die Toten ihre Toten begraben. Das ist das, was er ihm antwortet. Und offensichtlich geht es hier nicht um wirklich physisch gestorbene Menschen, weil ein physisch Gestorbener kann keinen anderen begraben. Also geht es um den geistlichen Tod. Das, was Jesus sagen will, ist, wenn es andere Dinge in deinem Leben gibt, die vor mir kommen, die wichtiger sind, dann ist das geistlicher Tod. Dann kannst du nicht die Fülle erwarten, die ich zu bieten habe. Dann wirst du irgendwie an dem nicht teilhaben können. Es ist mehr, was ich dir geben kann, aber das hat die Bedingung, dass du keine Bedingung hast. Bedingung zu haben bedeutet, es gibt eine höhere Priorität. Der Respekt deines Vaters, der Frieden in deiner Familie, die Anerkennung, die dir wichtig ist, keine Sorgen um Geld haben zu müssen, deine Gesundheit. Wenn Gott mich so sehr liebt, warum werde ich dann nicht gesund? Wenn Gott mich so sehr liebt, wieso gibt es Streit in meinem Umfeld? Warum bin ich Single? Warum ist es schwierig mit den verschiedenen Personen in meinem Leben? Und du wirst hart und verbittert und das Gegenteil von Fülle passiert. Wir haben ja alle so Lebensphasen. So in den 20ern im Leben, wo man so die erste Freiheit entdeckt und dann überlegt, habe ich schon alles mitgenommen, was mein Umfeld so mitnimmt? Bin ich eigentlich da, wo man sein muss in meinem Alter? Und wenn mein Alter älter wird, wird das umso mehr. Habe ich das alles, was wichtig ist? Bin ich irgendwie wertvoll? Und ich messe das dann daran, was meine Umgebung so in meinem Alter hat. Ich war vor ein paar Jahren mit zwei Vorständen im Gespräch von konkurrierenden Unternehmen. Ich war so der kleine Dritte am Tisch. Und es ging um so einen Auftrag, den wir hatten. Und das sind beides Männer, die haben alles erreicht im Leben. Die haben mehrfach Firmen gegründet, groß gemacht, für viel Geld verkauft und die nächste gegründet und wieder groß gemacht. Die haben mehr Geld, als sie jemals ausgeben können im Leben. Die haben mehr Erfolg, als wichtig wäre. Die sind bekannt in unserer Branche. Die wissen, wen sie anrufen müssen, wenn es Probleme gibt. Zu denen schauen Menschen auf, weil sie einen guten Track-Record hingelegt haben. Und in diesem Gespräch geht es um eine lächerliche Summe, absolut lächerliche Summe. Es ist unfassbar klein gemessen an dem, was wir an Umsatz machen. Und trotzdem können sie sich nicht einig werden. Es ist zum Nachteil beider, wenn sie sich nicht einig werden. Und trotzdem behaken sie sich, weil es einfach nur darum geht, den anderen jetzt nicht gewinnen zu lassen. Es ist egal, was der Kunde an der Stelle denkt, es geht nur darum, den anderen nicht gewinnen zu lassen. Das ist die letzte Messgröße, die sie haben, noch den letzten Vorsprung vor dem anderen zu haben und nicht zuzulassen, dass der Name des anderen jetzt hier dran steht. Das ist geistlicher Tod. Das ist die Priorität im Leben der beiden. Und Bedeutung misst sich dann an dem bisschen mehr, was es geben kann. Und Jesus sagt, ich kann dir mehr geben als das. Dem Zweiten sagt er, wenn du zurückschaust beim Pflügen, dann wird die Furche schief, dann wird das nicht funktionieren. Und das ist genau das, wenn du andere Prioritäten hast und dich ständig um das kümmerst, was da noch ist, dann kannst du nicht zum Ziel gucken. Wenn du so läufst, siehst du das Ziel nicht und dann wirst du automatisch entweder rumeiern oder gar nicht da ankommen, wo du hin willst. Tim Keller sagt das, solange das Reich Gottes nicht deine höchste Priorität ist, wird die Heilungskraft des Reiches Gottes nicht durch dich fließen. Solange das Reich Gottes nicht deine höchste Priorität ist, wird die Heilungskraft des Reiches Gottes nicht durch dich fließen. Jesus sagt, ich kann dir unfassbar viel geben. Er sagt das in Johannes 7. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Und er soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift. Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Und was Jesus hier sagt ist, wenn ich nicht deine erste Priorität ist, wird das nicht wahr werden. Und vielleicht ist das das Problem in unserem Leben, wenn wir merken, dass dieser Satz nicht wahr geworden ist, dass es von uns keine Ströme des lebendigen Wassers ausgehen, weil mit den Prioritäten was nicht stimmt und wir ständig nach hinten gucken, weil wir uns um andere Sachen kümmern und Sorgen machen. Jesus sagt nicht, das Reich Gottes ist nur Arbeit und Entbehrung. Jesus sagt, ich kann dir andere Dinge geben, Dinge, die ewig Bestand haben. Sowas wie Frieden, sowas wie ein großartiger Charakter, sowas wie Wachstum in Liebe, sowas wie Geduld, Selbstkontrolle, Freude. Wenn ich deine Priorität bin, dann wird das Auswirkungen auf deine Umgebung haben. Das ist das, was Ströme lebendigen Wassers sind. Und du bist nicht das Opfer deiner familiären Umstände, deiner Prägungen, deiner Traumata. Aber wenn du daran festhältst, dann wird das nichts mit dem Ziel. Aber Jesus kann verändern. In der letzten Zeit hat das so ein bisschen mein Beten verändert, die Art und Weise, wie ich mit Gott rede. Es geht eben nicht mehr darum zu sagen, was ich brauche oder was ich glaube, was jetzt dran wäre, sondern ihm eher zu erzählen, was das mit mir macht. Wenn es um Gesundheit geht, dann kann man beten, Herr, mach mich gesund. Oder ich bete, das macht mich gerade total fertig, dass ich krank bin, weil ich nicht weiß, in welche Richtung sich das entwickelt, Herr. Was ist, wenn ich plötzlich komplett abhängig bin, nicht mehr selbstständig leben kann? Was ist, wenn ich anderen zur Last falle? Was ist, wenn ich Dinge in meinem Leben nicht mehr tun kann? Das macht mich fertig, Herr. Das ist ein anderes Gebet, das wird plötzlich ein Gespräch. Es geht nicht mehr darum zu sagen, was mein Plan im Leben ist, sondern es geht darum, mit Gott meine Emotionen zu teilen. Kann ich darauf vertrauen, dass Gott mich mit dem versorgt, was ich brauche? Was passiert, wenn Gott mir das nimmt, was mir wichtig ist? Nachfolge mit Bedingungen bedeutet, dass du letztendlich immer noch auf dem Fahrersitz deines Lebens sitzt. Es gab in Amerika in den 70ern so eine, wir würden heute vielleicht sagen, Jugendreferentin, Barbara Boyden hieß die Frau. Und Tim Keller ist ein Pastor in New York gewesen, ist mittlerweile auch schon gestorben. Der erinnert sich, weil er damals auf Freizeiten mit ihr war. Und die hat so ein Beispiel gebracht. Sie sagte Folgendes. Der Abstand zwischen der Erde und der Sonne, wenn wir den repräsentieren durch ein Blatt Papier, durch die Stärke eines Blatts Papier, dann müssten wir so viel Blatt Papiere aufeinanderlegen, dass das 632 Kilometer sind. Also es ist die Entfernung ungefähr von hier bis zur Küste. Papier aufeinander gestapelt von hier bis hoch zur Küste. Das repräsentiert den Durchmesser unserer Galaxis, der Milchstraße. Die Milchstraße ist eine der kleinsten Galaxien im Universum, was wir heute kennen. Das ist ein Staubkorn von dem, was da draußen ist. Wenn wir glauben, dass Jesus diese Welt geschaffen hat, wenn wir glauben, dass die Bibel wahr ist, dann ist er derjenige, der mit seinem Wort alles steuert. Er hat diese Planeten geschaffen, er hat das Universum geschaffen und er muss außerhalb dessen existieren, sonst funktioniert das nicht. Ist dieser Jesus tatsächlich die Art von Person, die du zu deinem persönlichen Assistenten machen möchtest? Der du sagst, was du brauchst und er macht es dann? Wenn du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist und er ist nicht die erste Priorität in deinem Leben, dann hast du das noch nicht verstanden, sagt Barbara Boyd. Oder, um es mit C.S. Lewis Worten zu sagen, macht es nicht einen großen Unterschied, ob ich gewissermaßen der Eigentümer meines eigenen Geistes und Körpers bin oder nur ein Mieter, der dem eigentlichen Eigentümer verantwortlich ist? Wenn mich jemand anderes zu seinen eigenen Zwecken geschaffen hat, dann habe ich eine Menge Pflichten, die ich nicht hätte, wenn ich einfach mir selbst gehörte. Was ist die Priorität? Jesus sagt, ich kann Großartiges machen. Ströme lebendigen Wassers. Dinge, die unvorstellbar sind. Das ist eine unfassbare Energie. Ich hatte gerade vom Gottesdienst, Anita und ich saßen hier vorne und haben darüber gesprochen, wie die Natur sich gerade verändert. Wenn man bei uns die Zollbuche hochfährt, sieht man das. Das ist sprichwörtlich, an einem Tag ist alles kahl und am nächsten Tag fährst du da hoch und ist plötzlich alles grün. Das ist ein Bruchteil von der Energie, mit der Gott wirken kann, die da deutlich wird. Und Jesus sagt, ich kann unfassbar mehr von dem machen in deinem Leben. Unfassbar. Aber dann darf es keine Bedingungen für dich geben. Das geht nur, wenn du dich einlässt, sonst kann ich nicht wirken. Noch drei Gedanken zur praktischen Umsetzung von Jüngerschaft. Erstens, Nachfolge ist ein Prozess. Das wird kein Ende haben. Es wird nicht den Punkt geben, an dem wir angekommen sind und sagen, so und jetzt bin ich der perfekte Jünger geworden. Das ist eine Entwicklung und die steuern nicht wir, sondern Gott. Wir glauben manchmal, wir könnten das irgendwie so beeinflussen, indem wir so eine Schablone auf unser Leben legen und wenn ich das und das erreiche, dann bin ich ein guter Christ. Und das zeigen wir dann, weil ein Christ hat ja keine Probleme. Ein Christ hält sich an Regeln, ist moralisch sauber. Das ist nicht das, was Nachfolge ist. Nachfolge heißt Veränderung. Und wir sehen das in der Bibel, ein Kapitel vor unserem Text. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem, Jesus und seine Jünger, und dann kommen sie in den einen Ort und die wollen denen kein Zimmer geben, als sie merken, wo sie hingehen, nach Jerusalem, weil das war die Gegend, in die man nicht geht als Samariter. Und dann kommen die Boten zurück, die das klären sollten, und da sind so zwei von den Jüngern, die sogenannten Donnersöhne, die sagen, boah, Jesus, lass uns hingehen, sollen wir das Ding dem Erdboden gleich machen? Blitze vom Himmel! Und das ist derselbe Johannes, der später das Johannesevangelium schreiben wird, in dem es eigentlich nur um ein Thema geht, um Liebe. Das ist die Veränderung, die Jesus bewirkt. Aber das ist ein Prozess. Und Scheitern ist übrigens Teil dieses Prozesses. Immer wieder. Dreimal, wir haben gerade das Lied gesungen, da geht es um Petrus, der das sehr prominent erlebt hat. Das ist das Erste. Jüngerschaft ist ein Prozess. Das Zweite, Zeichen für echtes Wachstum als Jünger ist zunehmende Sanftheit. Zeichen für echtes Wachstum als Jünger ist zunehmende Sanftheit. Religiöse Menschen sind oft sehr entschlossen. Die haben verstanden, wo es hingeht und die sind angetrieben, hart zu sich selbst und dann eben auch hart zu anderen. Jünger haben was anderes verstanden. Michael Herbst, Patrick Todeas schreiben das in ihrem Buch Verwurzelt. Niemand kann neu geboren werden, wenn er nicht vorher stirbt. Zu sterben Damit man dem König Jesus nachfolgen kann, heißt den Abstand zwischen dem eigenen Herzen und dem Herzen Gottes zu sehen und daran zu verzweifeln. Man muss der Wahrheit über sich selbst, über die eigene Motivation ins Auge blicken. Jesus umschreibt das hier, diesen Prozess nicht umsonst mit Sterben, weil das schmerzhaft ist, zu verstehen, dass das, was Jesus eigentlich mit uns vorhat und dass das, was ich habe, dass da ein unendlicher Unterschied ist. Und das in irgendeiner Weise selber zu überbrücken, weil ich mich an irgendwelche Regeln halte und zeige, wie gut ich doch eigentlich bin, ist am Ende Stolz. Weil ich glaube, ich könnte es selber machen. Das, was Jüngerschaft bewirkt, Gemeinschaft mit Jesus, ist zu erkennen, dass dieser Graben unendlich groß ist, zusammenzubrechen und zu verstehen, dass ich nichts liefern kann. Und jetzt kommt das Spannende. Und wenn ich das über mich selber sehe und dann sehe ich die anderen Menschen um mich herum, dann kann ich nur eins, dann kann ich nur sanft werden mit denen. Weil ich verstehe, was das in meinem Leben gewesen ist, was Jesus getan hat. Und wenn ich dann anderen noch verurteile, dann das funktioniert einfach nicht mehr. Mark Hall ist der Sänger der Band Casting Crowns. Und der hat nach der Schule eine Bibelschule besucht und erinnert sich, das war so die erste Zeit, das erste Semester und die erste Prüfung stand an. Und er war in dieser Prüfung und es hat nichts funktioniert. Er hat die Fragen gesehen, ihm ist einfach nichts eingefallen. Er hat das Ding zusammengeklappt, hat es abgegeben, ist nach Hause gegangen und war am Boden zerstört. Und auf dem Weg nach Hause ist er an einer Kirche vorbeigekommen, an so einer kleinen Kirche. Und dann hat er sich reingehockt und hat irgendjemand Orgel gespielt. Und er hat gesagt, ich habe den ganzen Tag da gesessen. Und in meinem Kopf waren diese Gedanken, boah, hier haben Leute Spenden gesammelt, damit ich an diese Bibelschule gehen kann. Damit das irgendwie finanziert wird. Die haben mich hier in diese Stadt geschickt von meinem kleinen Dorf. Und ich versaus in der ersten Prüfung. Was bin ich eigentlich wert? Was kann ich eigentlich? Und in dieser Kirche begegnet ihm Gott und er sagt zu ihm, Mark, I don't need you, but I want you. Mark, ich brauche dich nicht, aber ich will dich. Und das ist die Botschaft. Wir haben nichts, was wir Gott anbieten könnten. Er braucht uns nicht. Der könnte das alles allein machen. So. Das ist der Typ, der dieses Universum mit einem Wort kontrolliert. Der braucht mich nicht. Überhaupt nicht. Aber er will es mit uns machen. Und diese Erkenntnis, die führt einfach zu Demut, die uns anders mit Menschen umgehen lässt. Das Zweite. Zeichen für echtes Wachstum ist zunehmende Sanftheit. Und das Dritte, ganz praktisch, wie kommt man denn Jesus näher? Ich habe das für mich gemerkt, wenn ich morgens aufwache, wenn das erste ein Gebet sein kann und wenn ich abends schlafe, das letzte ein Gebet sein kann, dann ist schon viel erreicht. Und mit Gebet meine ich nicht so ein großes Ding, ja, das und das und hier und da, sondern einfach nur, guten Morgen, Jesus, cool, dass du jetzt auch hier bist. Ich gucke jetzt auf den Tag und ich stelle fest, das und das kommt, keine Ahnung. Was machen wir zusammen? Oder abends einfach erzählen, was war. Das wird uns Gott näher bringen als alle möglichen Dinge, an die wir uns halten können. Ein einfaches Gespräch. Nochmal Michael Herbst und Patrick Todieres. Niemand ist so anziehend wie eine Christin, die darüber Auskunft geben kann, warum sie Hoffnung für morgen hat. Oder ein Christ, der sich von Schwierigkeiten im Leben nicht unterkriegen lässt. Niemand ist so anziehend wie eine Christin, die darüber Auskunft geben kann, warum sie Hoffnung für morgen hat. Oder ein Christ, der sich von Schwierigkeiten im Leben nicht unterkriegen lässt. Jesus sagt, ich brauche dich nicht, aber ich will dich. Und er sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift, Ströme des lebendigen Wassers werden aus seinem Inneren fließen. Jesus hat uns hierher gesetzt, weil er mit uns arbeiten will, weil uns unsere Zeit jetzt braucht. Und die braucht Menschen, die Jesus an die erste Stelle stellen, weil wir nur dann das ausstrahlen, weil nur dann Lebensströme durch uns fließen können. Aber wir leben in einer Zeit, wo das notwendiger ist denn je. Und Jesus will uns gebrauchen und deswegen sind wir gemacht für das, was jetzt kommt, für das, was jetzt ist. Wir sind geboren für ein Leben an der Seite Gottes, weil es eben nicht aus uns heraus funktioniert. Die Basis ist nicht das, was wir haben, sondern das, was Jesus mit uns tun kann, wenn er uns verändert. Petrus, Johannes, Mark Hall. Wir sind gemacht für diese Zeit. Amen.